Hat sich jemand von euch schon mal überlegt, dass das, was wir hier machen, etwas mega Gefährliches könnte sein? Ist jemand von euch schon mal hier in die MyChurch gekommen oder vorher in die T-Church und hat, bevor er hier reingelaufen ist oder vielleicht denen, wo es noch denen ist, oder in Parkarena, um sich geschaut und geschaut, dass ja niemand sieht, dass du jetzt hier in den Keller runtergehst, weil du in die Kirche gehst? Hat sich irgendjemand von da schon mal überlegt, dass die Bässe, die hier rumpeln, und ich liebe es, könnte draussen gehört werden und dass es nicht einfach Leute könnte nerven, sondern dass es könnte gefährlich sein? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht. Weil in der Schweiz dürfen wir das. In der Schweiz kannst du auf der Straße laut Gott anbeten und das Einzige, was du erntest, ist vielleicht ein kritischer Blick. Vielleicht applaudiert dir jemand, wenn du eine schöne Stimme hast und das lautstark machst. Vielleicht lachen die Leute. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wir leben heute in der Schweiz, im Jahr 2021. Wir müssen zwar überall Masken tragen, aber sonst sind wir freie Menschen. Auch was unseren Glauben betrifft. Aber das Christentum, und wir sind ja Christen da, wir glauben an Christus, an Jesus Christus, der, der auferstanden ist, ist nicht immer so unumstritten oder, wie sagt man das, so als harmlos betrachtet worden. Es hat Zeiten gegeben, wo das Christentum gefährlich war, wo ein Christ eine gefährdete Spezies war. Es gibt es auch heute noch in gewissen Ländern und ich bin froh, dürfen wir das hier frei ausleben. Aber es war auch in den ersten paar Jahren vom Christentum stark so gewesen, wo die ersten Christen unterwegs waren auf der Welt. Das, was dort die Welt war, das war so ungefähr Nahen Osten, oder? Ist das Christentum nicht einfach willkommen geheissen worden von Welt. Und yes, endlich sind Christen, auf die haben wir gerade noch gewartet, sondern es war eine Bedrohung gewesen. Und sie haben die ersten 200, 300 Jahre Verfolgung erlebt, sie sind abgeschlagen worden, sie sind hingerichtet worden. Niemand hat so einen Gottesdienst gefeiert, wenn die Chance wäre da gewesen, dass irgendjemand das hätte gesehen. Dort kommen wir her. Und es gibt so Saisons, wo mal ist es wieder so, mal ist es nicht so. Und ich wünsche niemandem da drin, dass wir das erleben, weil ich glaube, dass wir unseren Glauben frei leben können, ist ein Riesengeschenk. Trotzdem, im Jahr 300 nach Christus hat es eine Wende gegeben. Der Kaiser Konstantin, ein alter Bekannter von uns, oder kennen wir vielleicht aus dem Geschichtsunterricht, hat plötzlich angefangen, Gefallen finden am Christentum und gemerkt, das hat irgendwie etwas. Ich weiß nicht genau, wie es gegangen ist, das könnte man sicher irgendwo nachlesen in seinen Memoiren. Aber der Konstantin hat gesagt, 325 dort rum, das Christentum, ich zähle mich auch zu dem. Ich weiß nicht, ob Jesus oder Gott der einzige Gott war für ihn, aber er hat auf jeden Fall Stellung bezogen und gesagt, das Christentum, das ist jetzt offizielle Staatsreligion, das wird nicht mehr verfolgt, sondern es wird Tür und Tor wird geöffnet, dass man hier das Christentum ausleben kann. Und der Konstantin hat die Verfolgung abgeschafft und hat gesagt, ab jetzt sind Christen unsere Freunde. Und in dieser Phase, wenn du keinen gemeinsamen Feind mehr hast, wenn du nicht mehr schauen musst, weil deine Verfolger hinter dir könnten sein und du musst aufpassen und gegenseitig muss man sich den Rücken stärken. Wenn du das nicht mehr hast, dann fängst du an, deine Streitereien gegen ihn zu richten. Also wenn eine Gruppe, die ein Ziel hat, plötzlich kein Ziel mehr hat, dann fängt es an, dass es Streitereien gibt. Und die sind meistens gegen innen gerichtet, weil es gibt niemanden mehr von außen, der böse ist. Also sind die innen durch böse. Und es hat Diskussionen gegeben, es hat Spannungen gegeben und der Konstantin hat das geschnallt und hat eine Konferenz organisiert mit so etwas über 200 Bischöfen, das sind die Leiter der Kirchen da gewesen, um die wichtigsten Fragen zu klären. Ich weiß nicht, was sie alles diskutiert haben, aber es waren so die grossen Fragen gewesen. Wer ist Gott? Wie ist Gott entstanden? Was ist mit dem Heiligen Geist? Woher kommt er? Gehören sie zusammen? Und nach etlichen, ehrlich gesagt, nicht nur Stunden, sondern Tage und sogar Jahre, hin und her und auf und ab, haben die ein Glaubensbekenntnis abgeschrieben. Ein Verständnis von Gott, das uns bis heute prägt. Es war die Geburtsstunde vom dreieinigen Gott, von drei Einigkeit. Das habt ihr sicher auch schon mal gehört. Also wer in Kirche aufwächst, der kennt das. Und wer nicht in Kirche ist aufgewachsen, sonst durch die Kirche geht, gehört das irgendwann. Es ist die drei Einigkeit. Die Geburtsstunde ist nicht im Jahr 0, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, sondern ungefähr im Jahr 325. Dreieinigkeit ist nicht ein biblisches Wort, sondern ein Wort, das man hinterher hat kreiert. Ein Wort, das du in der Bibel nie wirst finden. Aber ein Wort, das trotzdem biblisch begründet ist. Die Leute haben sich nämlich Gedanken gemacht und haben überlegt, ja, da steht so viel über Gott in der Bibel, wie kann man das einordnen? Und sie haben sich entschlossen, das oder unser Gott einen dreieinigen Gott zu nennen. Woher kommt das? Was soll das uns helfen? Das Spannende ist, wir reden heute auch noch von dem dreieinigen Gott. Und es ist nicht so, dass wir einfach jetzt die letzten 1700 Jahre alles nachgeplappert haben, sondern in diesen 1700 Jahren so schlaue Männer und Frauen gegeben, die sich das überlegt haben und gedacht, das kann nicht sein. Das muss anders sein. Sie haben die Bibel gelesen, sie haben die Bibel studiert und am Schluss sind sie gleich wieder dort gelandet. Das ist erforscht, dass sind tausende von Seiten geschrieben worden dazu. Und die Dreieinigkeit ist so etwas, das ist irgendwie ein Konzept, mit dem kann man leben, auf das kann man sich einigen. So kann man Gott wenigstens im Ansatz erklären. Ich habe vorher gesagt, es kommt aus der Bibel. Also Zufall, oder? Man redet über Gott, das kommt aus der Bibel. Und in der Bibel wird nicht das Wort gebracht, sondern es wird von diesen drei Teilen von Gott, von diesen drei Gesichtern oder von diesen drei Personen geredet. Und eine Stelle, die das schön bringt, lese ich euch vor aus dem Markus 1, Vers 10 bis 11. Das ist der Start vom Wirken von Jesus, hat er sich taufen. Und bei dieser Taufe ist Folgendes passiert. Also Jesus ist reingegangen ins Wasser und man hat ihn abgedünkelt. Und dann steht, als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Heilige Geist, der Geist Gottes, wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Also das war quasi das Kickoff von Jesus Wirken. Da war da irgendwie so knapp 30 Jahre unterwegs gewesen, mehr oder weniger unscheinbar, hat seine Sachen gelernt. Und dann hat er sich taufen und an dieser Taufe hat sich Gott der Vater und der Heilige Geist nicht zweimal erbitten. Sie sind gekommen, Jesus, der Sohn, der Heilige Geist in Form von dieser Taube. Und die Stimme vom Himmel, wo ja der Vater muss sein, wenn er sagt, du bist mein Sohn. Die drei haben ein Gipfeltreffen abgehalten an dem Startschuss von seinem Wirken. Jesus ist nachher in die Wüste und dann ist es losgegangen. Wir lesen von diesen drei aber auch an anderen Orten. Oder Paulus redet von diesen drei. Im Abschlussgebet vom 2. Korintherbrief sagt er, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Also in der Bibel haben wir die drei Begriffe, Gott der Vater, Jesus Christus der Sohn und der Heilige Geist, auch als Teil von dem Ganzen. Also es gibt drei. Und trotzdem ist die Bibel eindeutig. Es gibt nur einen Gott. Es gibt einfach einen Gott. Das heisst, man soll keinen anderen Gott anbeten. Das jüdische Verständnis hier von Gott ist klar gewesen. Es gibt einen Gott und die Bibel macht es unmissverständlich klar, es gibt einen Gott. Also es gibt einen Gott und es gibt doch Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist die Spannung, die die Leute hier haben müssen auflösen. Sie haben es nicht ganz geschafft. Sie haben sich darauf geeinigt, dass man von einem drei einigen Gott redet. Was bedeutet das, Dreieinigkeit? Der Schwerpunkt ist auf der Einigkeit. Und das Konzept kennst du vielleicht von deinen Eltern. Also ich kenne es von meinen Eltern und ich habe heute noch abgeträumt davon. Oder du bist in der Ferien oder draussen ist es schönes Wetter und du möchtest gerne rausgehen, du möchtest gerne ein Glässeli oder du möchtest sonst irgendetwas oder weißt, das ist ein bisschen kritisch, deine Eltern sind nicht immer für das. Dann überlegst du dir genau, frage ich Mami oder frage ich Papi. Das kannst du ausweiten auf dein Geschäft. Du weißt, welcher von deinen Chefen, das musst du fragen, dass du bekommst, was du willst. Und das Schlimmste war immer das gewesen. Du überlegst dir, ich will ein Glässe, aber es ist eigentlich zu kalt. Meinem Dad ist es egal, meine Mom findet das immer ein bisschen blöd. Ist ja klar, wenn du gehst fragen. Das kennt ihr vielleicht, oder? Und das wird euch nicht anders gehen, wenn ihr mal selber Kind habt. Das Schlimmste, was passiert ist, wenn du zum Dad gehst und weißt, ihm ist es eigentlich egal, und der sagt, hast du die Mami schon gefragt? Ich habe sie gerade nicht gesehen. Was meinst du? Ja, frag doch die Mami. Okay. Dann ist nein, oder? Ist klar. Oder sonst irgendwelche Ideen. Oder der Dad weiss, dass die Mami sowieso nein würde sagen und sagt, oh nein. Ich habe das immer das Schlimmste gefunden. Und wo ich es konnte, habe ich probiert, das irgendwie zu umgehen, indem ich nur halbe Informationen weitergeleitet habe, meine Fragen noch so unverständlich gestellt habe. In der Hoffnung, dass es irgendwie geht. Aber meistens bin ich aufgelaufen. Und meistens waren die zwei sich einig gewesen. Und ich habe nicht bekommen, was ich hier wollte. Hier hat es mich genervt. Es würde mich auch heute noch nerven, um ganz ehrlich zu sein. Hinterher bin ich ein bisschen schlauer und ich weiss, es war zu meinem Besten gewesen. Also die ein oder andere Glasse wäre vielleicht doch noch drin gelegen. Aber grundsätzlich meine ich, es ist ja gut mit mir. Und die Einigkeit von zwei verschiedenen Personen bedeutet, dass sie eben eine Einheit sind. Dass sie gleicher Meinung sind, dass sie im gleichen Strick ziehen. Dass sie aufs Gleiche schauen, dass ihnen das Gleiche wichtig ist. Und was meine Eltern nicht hundertprozentig geschafft haben, ist bei Vater, Sohn und Heiliger Geist zu 100% so. Also, sie mögen verschieden sein. Aber sie sind schlussendlich im Denken, im Wissen, im Handeln genau gleich. Das ist die Einigkeit, die drei Einigkeit. Es ist Spannung. Und wir werden auch die heute auch nicht auflösen. Also die drei ziehen am gleichen Strick und sind doch verschieden. Weil die Bibel stellt uns Gott, der Vater, so etwas von der Tendenz her als der Schöpfer vor. Der, der über allem steht. Der, der dich und mich geschaffen hat. Der Allmächtige, der Unergründliche. Es gibt so viele Namen von Gott, dem Vater. Die Bibel stellt uns den Sohn, Jesus Christus, als unseren Retter vor. Als der. Ohne ihn gibt es für uns kein Leben. Ohne ihn haben wir keinen Zugang zu Gott. Also Gott schickt den Sohn auf die Erde, damit wir schnallen, wer Gott ist und dass wir einen Zugang zu Gott haben können. Ein anderer Auftrag, ein anderes Gesicht. Und der Geist von Gott, der Heilige Geist, wird uns vorgestellt als unser Begleiter. Der, der in dir und in mir lebt. Der, der uns übersetzt, was wir nicht verstehen. Der uns vielleicht ein Gefühl gibt für Sachen, die wir mit Worten nicht fassen können. Also die drei sind gleich und sind doch verschieden und sind eins und sind doch drei. Es ist kompliziert. Und ein schlauer Mann aus den letzten paar Jahren hat sie so formuliert. Wayne Grudem, der so ein christliche Lehre, dicke Bücher geschrieben hat, wie das funktioniert und so weiter, kommt zum Schluss zu drei Statements. Und keine Angst, die Spannung wird bleiben. Er sagt, erstens, Gott ist drei Personen. Das haben wir jetzt vorher gerade gelesen in diesen Texten. Gott ist drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Zweitens, jede Person von dieser Gottheit ist vollkommen Gott. Also der Heilige Geist ist nicht ein dritter Gott. Und Jesus ist ein zweiter, dritter Gott. Und Gott ist nachher noch der Rest der Gott. Sondern von allen drei wird die Bibel geredet von Gott. Einfach von Gott. Der Heilige Geist, Gott. Jesus, Gott. Vater, Gott. Okay, drei Götter. Nein, weil der dritte Punkt ist, es gibt nur einen Gott. Und auch das ist klar. Klar soweit? Warum bringe ich das? Das ist Theorie oder ein Teil von Theorie. Wir können überall noch ein bisschen graben, wir finden noch schlaue Sachen, dicke Bücher, wie schon gesagt. Es ist die Spannung, die bleibt. Am Schluss kann ich es nicht ganz erklären. Am Schluss ist es irgendwie drei und doch eins. Und eine ist komplett, aber doch sind sie zusammen. Am Schluss bleibt es ein Mysterium. Am Schluss ist es etwas, das ich irgendwo so auf Kopfebene nicht ganz einordnen kann. Und ich glaube, das war auch die Idee gewesen. Ich glaube, wir können uns den Kopf zerbrechen oder wir können uns auf die verlassen, die sich den Kopf schon zerbrochen haben über diesem Thema. Und wir kommen nicht weiter als ungefähr das. Und ich glaube, es ist gut, Gott. Und in dieser Serie wollen wir ja irgendwie probieren, Gott so ein bisschen zu erfassen, wer er ist oder wer Jesus ist, die Begegnung mit Gott. Irgendwie wünschen wir uns das. Und das hilft uns, wenn wir so ein bisschen den Background haben. Und wenn wir wissen, Gott ist am Schluss für uns, für dich und für mich, der Unfassbare. Ich weiss gerne Bescheid. Also wenn ich neu sein muss, weiss ich gerne, wann ich sein muss, wo ich sein muss, wie ich angelegt sein muss, was ich muss gegessen haben und so weiter. Am liebsten alles, natürlich nicht, ich denke gerne selber. Aber am Schluss, ich weiss gerne, was Sache ist. Aber bei Gott habe ich müssen lernen, dass er am Schluss ungreifbar bleibt, unfassbar bleibt. Ich kann ihn nicht einordnen. Mein Verstand ist zu wenig hoch, zu wenig schlau, dass ich eine schlüssige Erklärung bekomme, wer ist Gott. Und die Dreieinigkeit ist einfach ein Beispiel von dem. Ich meine, die Bibel ist relativ dick. Und es gibt immer wieder Sachen, die ich nicht verstehe, die ich nicht greifen kann. Gott ist unfassbar. Und ich glaube, das ist etwas, was wir akzeptieren müssen, was wir dürfen anerkennen. Gott hat unseren Verstand geschaffen und nicht unseren Verstand Gott. Und darum macht es durchaus Sinn, dass wir ihn nicht fassen können. Dass wir ihn nicht einfach in eine Schublade reinschieben können. Sondern dass er am Schluss einfach nochmal anders ist. Er ist mystisch, er ist geheimnisvoll. Er ist unfassbar. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir stehen nämlich in Gefahr, also ist da in Gefahr, die Sache ein bisschen zu vereinfachen. Oder, das ist Gott. Und ja, wenn du da etwas ein bisschen wegnimmst von dem Gott und dort etwas ein bisschen dazu nimmst, muss nicht mega viel sein, dann wird er plötzlich erklärbar. Ich glaube, wir haben einen Hang zu dem. Das, was wir nicht beschreiben können, einfach irgendwie auszufüllen. Oder das, was irgendwie so ein bisschen ausschlägt aus unserer Logik, die wir einfach abschneiden. Und das, wo wir ein Loch haben, die wir irgendwie füllen. Und dann ist Gott plötzlich fassbar. Wir können das machen. Wir sind gar nicht so schlecht in dem. Ich glaube, wir sind alle auch clever genug, um das irgendwie zu erklären. Aber ich würde euch empfehlen, das einfach zu lassen. Und wenn du selber da schaust, damit aufzuhören. Du kannst Gott vielleicht so ein bisschen erklären. Vielleicht sich ein bisschen zur Schuhsohle, oder? Und dann ist es vorbei. Und das ist gut so. Und du musst nichts dazu dichten, dass es ein bisschen logischer wirkt. Wie am Schluss ist es wegen dem nicht wahrer. Du bringst einfach ein Bild von Gott, das nicht komplett ist oder nicht, wo eben nicht Gott entspricht, sondern vielleicht dein persönliches Bild von Gott. Also Gott ist unfassbar. Und jeder Versuch, ihn fassbar zu machen, zu 100%, wird scheitern. Von dem gar nicht aus. Das ist meine Erfahrung und ich glaube, auch die Geschichte zeigt uns das. Er ist unerklärbar. Mit unserem Wissen können wir ihn nicht fassen und greifen. Und ich glaube, das müssen wir anerkennen. Trotzdem stellt sich uns Gott als nahbar vor. Gott ist nahbar. Auf der einen Seite ist er unfassbar. Er ist nicht greifbar. Trotzdem ist er nahbar. Das ist das Gegenteil. Er ist da. Er ist bei mir. Er ist spürbar. Jetzt kommen wir zurück zu den Jüngern aus Emmaus, oder? Die, die auf dieser Reise sind mit Jesus am Jaupen, oder? Und sie hatten die Chance gehabt, Gott oder Jesus zu erfassen. Sie haben es nicht herbekommen. Ihr Gring hat es nicht zugelassen. Sie haben vom Chef persönlich erklärt bekommen, wer er ist. Aber sie haben es nicht geschnallt. Der Verstand war nicht fähig bei ihnen. Aber, wo Jesus das Brot gebrochen hat, letzte Woche so wie gewesen, in einem Video gesehen, hat es ihnen gedämmert. Jesus hat das Brot gebrochen und sie hat die Geste kennt von Jesus und plötzlich hat es in ihrem Herz Klick gemacht und sie gewusst, oh, das ist Jesus. Sie haben sich angeschaut und als sie zurückgeschaut haben, ist Jesus schon wieder weg gewesen. Ja, sie haben geschnallt, da muss ich nicht warten, oder? Jesus hat es geschafft, die Jünger vom einen auf einen anderen Moment ihnen eine Begegnung mit ihm zu geben. Dass sie plötzlich gemerkt haben, das war Jesus. Und plötzlich hat alles, was sie im Verstand so mehr oder weniger zusammengestiefelt hatten, dass Jesus wird sterben, dass Jesus wird wieder auferstehen. Jesus hat ihnen das ja gesagt. Und sie sind doch im Seich gewesen, weil sie gemerkt haben, jetzt ist er einfach gestorben. Und sie sind nicht rausgekommen, oder? Und mit dem Moment, wo Jesus sich ihnen gezeigt hat, wo Jesus nahbar war, hat sich alles gelöst und sie sind aufgestanden, zurück auf Jerusalem und ihr Leben ist losgegangen. Also Jesus, Gott ist nahbar, aber nicht über unseren Verstand, sondern über unser Herz, unsere Emotionen oder so, wie er halt gerade Lust hat. Und jetzt das Problem ist, wir können nicht einfach ein Brot brechen, nachher macht es bei uns auch einen Klick, ich würde das wirklich sonst machen. Aber das funktioniert so nicht. Gott ist erfahrbar, Gott ist nahbar in den Momenten, wo du es vielleicht nicht erwartest, in den Momenten, wo du es vielleicht erhoffst. Es ist einfach nicht berechenbar. Bei mir ist es oft, wenn ich den Gedanken nachgehe, plötzlich habe ich den Gedanken und das Gefühl, der kommt wahrscheinlich eher von Gott als von mir. Es ist Ruhe und Frieden, die in meinem Herz sich breit machen, in einem Moment, wo ich eher nicht so ruhig bin, eher ein bisschen aufgewühlt. Es ist Freude, es ist Kraft. Heute Morgen im Worship, der Gottesdienst ist so vorbei plätschert. Ich bin morgen, Sonntagmorgen da gewesen. Und im letzten Song bin ich so gestanden und mitgesungen, so wie man es halt macht, oder? Und plötzlich ist irgendetwas gewesen. Ich kann es nicht erklären. Ich muss nicht ein Buch darüber schreiben. Einfach, ich habe gemerkt, jetzt ist etwas passiert. Gott ist mir nach gewesen. Mir tut das gut, mir hilft es. Aber ich hatte es nicht auf der Agenda. Jesus zeigt sich uns, er ist erfahrbar, er ist nahbar, wenn wir ihn darum bitten. Und vielleicht können wir ihm unser Herz herlegen, ihn bitten darum, uns Zeit nehmen dafür. Und ich glaube, dann können so Sachen passieren, aber am Schluss wird auch das nicht greifbar sein. Am Schluss wird das manchmal sein und manchmal nicht. Du kannst nicht einfach immer das gleiche Lied singen und ein Leben lang wirst du immer deine Jesus-Begegnung haben. Das sage ich jetzt einfach. Bei den einen klappt das vielleicht, weil es Gott so möchte. Aber der unfassbare Gott kommt plötzlich extrem nach. Und dort reden wir von einer Begegnung mit Jesus, die etwas auslöst in uns. Ob wir es beschreiben können oder nicht. Aber was ist jetzt mit dieser Dreieinigkeit? Wenn wir Jesus erleben wollen, dann hilft es zu beten, oder? Und dort ist immer die Frage, zu wem beten gibt es? Und ja, ist ja klar, zum Vater, weil er hat uns schliesslich gemacht. Ja, ist ja klar, zum Sohn, weil er hat uns ja gerettet. Ja, ist ja logisch, zum Heiligen Geist, weil er lebt ja in uns. Möglich, 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 oder? Alles möglich. Bis jetzt habe ich selber noch keine schlüssige Theorie gehört, die mir gesagt hat, du musst in dem Moment unbedingt zum Heiligen Geist beten, weil der Herr hat dann gerade keine Zeit, oder? Und du musst wirklich, wenn du das möchtest, musst du zum Heiligen Geist beten, weil Gott ist es egal. Das kenne ich nicht. Ich kenne Gott nicht so. Ich kenne die Frage, soll ich jetzt zu Gott Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist beten oder einfach zu Gott? Also alle drei gleichzeitig. Ich glaube, es lohnt sich nicht mega, sich aufzuhalten da. Ich glaube, du kannst zu allen drinnen beten und es kommt am gleichen Ort an. Die kennen sich, die drei, oder? Es ist ja ein Gott. Ja, natürlich, der Heilige Geist stellt sich als der vor, der uns begleitet, der, der uns vielleicht, der, man manchmal noch sieht, weil irgendetwas passiert, der Heilige oder was auch immer. Und dann, ja, ist cool, mit dem Heiligen Geist über Heilig zu reden. Weil vielleicht ist es der, der das macht. Und vielleicht bin ich ja auch Jesus speziell dankbar für das, was er gemacht hat. Aber ganz sicher würde ich niemand von ihnen beleidigen, wenn ich zum Falschen bete. Und mein Gebet wird nicht wirksamer, wenn ich zum Richtigen bete. Weil Gott ist Gott. Vielleicht ist es für mich wichtig. Vielleicht ist es eine Beziehungssache von mir her. Oder wenn ich zu einem komplizierten Gott bete, dann habe ich immer das Problem, ich weiß nicht so recht, ob es ankommt. Wenn ich zu einem unkomplizierten Gott bete und ich weiss, die haben einen Austausch miteinander, das funktioniert, dann kann ich sicher sein. Und dann kann ich mal, wenn mir Jesus Gott aktuell irgendwie näher ist, zu Jesus beten und ihm sagen, was mich beschäftigt. Und wenn ich das Gefühl habe, der Heilige Geist ist so richtig, ist mit mir unterwegs, dann bete ich zum Heiligen Geist. Oder eben zum Vater. Und natürlich, wenn ich wachsen in Erkenntnis, wenn ich Sachen kennenlerne, wenn ich Gott näher kennenlerne, dann merke ich vielleicht, ja, das ist irgendwie zwischen mir und dem Heiligen Geist oder zwischen mir und Jesus oder was auch immer, dann kannst du das machen. Je nachdem, wie du die Beziehung zu Gott hast. Aber am Schluss, glaube ich, kannst du dir die Freiheit nehmen und einfach beten. Und wenn dein Herz sagt, bete zu Jesus, dann bete zu Jesus. Und niemand wird dir sagen, hoffentlich wenigstens, nein, das musst du im Fall mit dem Heiligen Geist besprechen. Wenn du betest, dann bete aus dem Herz. Komm, wie du bist, direkt und zerbrich dir nicht den Kopf. Wer von diesen drei jetzt gerade Pause hat oder wer von diesen drei sich jetzt für dein Anliegen interessiert, sondern komm zu Gott. Drück dich aus, bring, was du hast. Und er wird sich von dir finden lassen und er wird dir begegnen. Gebet oder Beziehungspflege mit Gott, ich sage jetzt bewusst Gott und meine damit alle drei, ist etwas, was ich glaube, es ist die Basis, um eine Begegnung zu haben mit Gott. Und ich möchte zum Schluss einfach euch segnen, dass ihr Gott dürft begegnen, weil so eine Begegnung mit Gott, so ein Erlebnis, wie bei den Jüngern, ein Erlebnis bestätigt, was wir wissen. Die ganze Theorie wird plötzlich lebendig, wenn eine Begegnung mit Gott reinkommt. Gott wird plötzlich wahr und spürbar und erfahrbar, wenn ich eine Begegnung mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater, mit Gott habe. Es ist mein Erleben. Es ist meine Begegnung. Ich brauche es zu verstören. Es tut mir gut. Es holt mich oben runter. Es gibt mir Ruhe, es gibt mir Frieden. Und ich wünsche euch nichts mehr. Wir haben Abendmahl, wie in den letzten zwei Sonntagabenden, oder ihr könnt nehmen, und das steht für die Begegnung mit Gott. Es ist bewusst, sich Zeit nehmen, zum Gedenken an das, was Jesus gemacht hat für uns, was er ist für uns. Und viele von uns haben Zugang durch das Abendmahl, dass sie sich Zeit nehmen, sich kurz Gedanken machen und das Abendmahl nehmen, essen und trinken. Wenn dir das nichts sagt, macht nichts, du musst dich nicht zwingen dazu. Vielleicht hilft es, wenn du aufstehst nachher, deine Hände ausstreckst, innerlich oder äußerlich. Gott interessiert sich nicht für das. Es ist eine innere Haltung, und ich glaube, wenn du die bringst, ist egal, wie es aussieht draussen. Und ich möchte euch segnen, dass Gott euch begegnet. In diesen paar Liedern, die wir jetzt noch haben, nicht zum letzten Mal, vielleicht zum ersten Mal, aber sicher nicht zum letzten Mal. Vater, ich danke dir. Und ich merke, ich bete automatisch zum Vater. Das ist oft so bei mir, ich weiß nicht genau warum. Ich danke dir, dass du uns deinen Sohn geschickt hast auf die Welt, dass wir uns zu dir zählen dürfen. Dass wir nicht allein sind hier, sondern dass wir dürfen uns zu dir, dass wir uns Christen dürfen nennen. Menschen, die zu dir gehören, Menschen, die du ein Ja hast dazu. Und ich bitte dich, dass du uns in unserem Herz festschreibst, wer du bist. Und Heilige Geist, ich bitte dich, dass du uns begegnest am heutigen Abend. In diesen Liedern, die wir singen und wir Wahrheiten singen über dich, dass du wahr wirst, dass du erlebbar wirst. Und dass das, was wir nicht erfassen können, was wir vielleicht nur mit unserem Herz, wenn wir so sagen, oder mit unseren Emotionen erfassen können, dass du heute Abend kommst und uns begegnest. Uns Gedanken gibst, uns Gefühl gibst, uns begegnest auf die Art, wie du es möchtest. Dass das, was wir wissen über dich, darf geprüft sein durch das, was wir erfahren haben mit dir. Und ich sage euch, dass ihr dürft alles auf die Seite legen, was euch beschäftigt, was euch möchtet, hindern kann, um zu Gott zu kommen. Und dass ihr frei könnt von Gott kommen. Eure Arme könnt ausstrecken. Und in dieser Worship-Zeit einfach nach bei ihm dürft sein. Amen.